Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast und insbesondere begrüße ich unseren Gast, Herrn Professor Dr. Matthias Kilian. Er ist Direktor des Anwaltsinstituts an der Universität Köln und hat eine Stiftungsprofessur der Hans-Soldan-Stiftung inne und beschäftigt sich unter anderem mit Anwaltsrecht, mit anwaltsorientierter Ausbildung und auch mit dem Berufsrecht natürlich. Und über dieses Themenfeld, Herr Kilian, möchten wir heute sehr gerne mit Ihnen sprechen. Wie gesagt, dazu begrüßen wir Sie ganz herzlich. Danken, dass Sie da sind. Die Zahl der Anwälte, damit beginne ich vielleicht mal, ist ja in den letzten Jahren an und für sich konstant. Die Neuzulassungen nehmen ab, der Nachwuchs wird weniger, aber die Größenordnung von 166.000 Anwältinnen und Anwälte, die ist so nach meiner Wahrnehmung in den letzten 2-3 Jahren keiner großen Schwankung ausgesetzt gewesen, aber das wird natürlich kommen. Zu Beginn vielleicht die Frage, was verstehen Sie unter anwaltsorientierter Ausbildung?
Ja, die Universität Köln, die hat ja von jeher eigentlich ein Ziel gehabt, Juristenausbildung möglichst praxisnah auch anzubieten. Sehr umfangreich auch Lehrbeauftragte aus der Praxis einzubeziehen in die Ausbildung. Wir haben in der Fakultät, wenn ich das richtig so im Überblick habe, sicherlich über 50 anwaltliche Lehrbeauftragte. Und da lag von jeher schon ein Fokus drauf. Deshalb war die Universität zu Köln auch die erste, die dann ein Institut für Anwaltsrecht in den 1980er Jahren etabliert hat. Und uns liegt es daran, in verschiedenen Formaten halt insbesondere auch praxisnahe Ausbildungsangebote abzubilden, die jetzt natürlich nicht alle irgendwie an meiner Person festgemacht sind, sondern über verschiedene Zentren, die wir auch haben in der Fakultät und Kollegen auch, die solche Angebote anbieten. Und ich engagiere mich da auch und es ist halt naheliegend, dass das mit dem Anwaltsrecht ein bisschen auch verknüpft ist, organisatorisch.
Wenn Sie die Ausbildung, das Studium der Juristerei gestalten müssten, würden Sie das eigentlich eher an dem angloamerikanischen System anlehnen, dass man viel früher mit der anwaltlichen Schiene in der Ausbildung beginnt, dass man das vielleicht sogar separiert? Oder sind Sie Überzeugungstäter im Hinblick auf die zunächst mal einheitliche Ausbildung der Juristen, jedenfalls mal bis zum ersten Staatsexamen?
Ja, das ist natürlich eine Glaubensfrage. Ich bin jetzt natürlich, wenn Sie so wollen, anwaltsnah. Ich war ja auch viele Jahre als Anwalt zugelassen. Könnte mir natürlich vorstellen, dass man da früher auch die entsprechende Ausrichtung wählt. Andererseits gibt es natürlich auch Vorteile dieses Konzepts des Einheitsjuristen. Man kann da aber sicherlich drüber nachdenken, ob das jetzt in dieser Reihenform, wie wir das ja seit 150 Jahren eigentlich haben, nicht doch hier und da reformbedürftig ist. Denn der merkwürdige Befund ist ja, dass wir ausbilden zur Befähigung zum Richteramt. Das stammt aus einer Zeit, als es in Deutschland mehr Richter als Rechtsanwälte gab, dieses Konzept. Und heute gibt es ja 8-mal mehr Rechtsanwälte als Richter letztendlich. Ist das ein bisschen vielleicht aus der Zeit gefallen und man sollte vielleicht versuchen, das doch etwas zu optimieren. Ich will es mal so formulieren, vorsichtig.
Anwaltsrecht im engeren Sinne ist ja zunächst mal auch im Schwerpunkt, berichtigen Sie, wenn ich das falsch verstehe, Berufsrecht. Und wenn man die aktuellen Diskussionen gerade von Tax-Tech oder Legal-Tech-Investoren betrachtet, die verstehen das ja als auch die bisherige anwaltliche Dienstleistung eher nur noch als Gegenstand eines Dienstleistungsunternehmens. Was ist eigentlich, wenn wir da gemeinsam mal überlegen wollen, das Besondere gleichwohl noch am anwaltlichen Beruf, dass es überhaupt erfordert, sozusagen ein Sonderrecht zu schaffen, ein Berufsrecht mit allen besonderen Rechten und Pflichten?
Ja, also sicherlich ist es so, dass ja der Anwaltsberuf konzeptionell ein Vertrauensberuf ist. Dienstleistung wird letztendlich in Anspruch genommen aufgrund eines besonderen Vertrauens einerseits in die Integrität der Person, andererseits halt auch auf das, was das Qualifikationsniveau betrifft und auch die in gewissem Umfang die Allgemeinwohlorientierung, die ja über die Stellung als Organ der Rechtspflege auch zum Ausdruck kommt. Und diese besonderen Bindungen rechtfertigen und erfordern natürlich auch einen besonderen Rechtsrahmen und der ist bei, ich sag mal, alternativen Rechtsdienstleistern natürlich in dem Maße nicht gewährleistet und die Meinungen gehen natürlich sehr auseinander, inwieweit das generell notwendig ist, vielleicht in bestimmten Bereichen des Rechtsdienstleistungsmarktes notwendig oder entbehrlich ist. Und darum rankt sich letztlich, glaube ich, auch diese ganze Reformdiskussion, die wir zurzeit erleben.
Die Reformdiskussion, die wir zurzeit erleben, sagen Sie so treffend und so nett. Ich habe das Gefühl, als wenn diese Reformdiskussion eigentlich ständig im Fokus steht. Also seitdem ich angefangen habe, Jura zu studieren, werden entweder Ausbildungswege reformiert oder Studiengänge reformiert und ich habe Mitte der 80er Jahre angefangen zu studieren. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die Ausbildung, auf die Einheitsausbildung, auf die Ausbildung zum Einheitsjuristen, zunächst mal formal zur Befähigung des Richteramtes, was ja doch ein für die Praxis sicherer Prüfstein ist, jedenfalls auch in unserem Bereich, dass die Ausbildung ihre Qualität hat und auch qualitätsniveauvoll auf den Beruf der Anwältin oder des Anwalts ausbildet, ist meines Erachtens, dass die Aussagekraft der Examensnoten im juristischen Bereich extrem hoch sind. Natürlich wird nicht jeder Prädikatsjurist oder jede Prädikatsjuristin eine gute Anwältin, aber die Chancen, dass das gelingt, die sind doch deutlich höher. Unser Seniorpartner, der auch eine sehr enge Verbindung hatte zum Institut des Anwaltsrechts hier an der Universität in Köln, sich da auch über viele Jahre engagiert hat, war da deutlich flexibler und hat auf die Examensnoten bei der Einstellung weniger geachtet, als wir das in den letzten 20, 25 Jahren getan haben. Wir haben das in den letzten 20 und 25 Jahren aber aufgrund der Erfahrung getan, die wir gemacht haben. Und dass jemand bei uns erfolgreich Steueranwältin oder Steueranwalt wird, die Erfolgschance ist deutlich höher mit einem Prädikatsexamen als ohne Prädikatsexamen. Und das ist für mich doch eigentlich der Beleg, dass die Aussagekraft dieser Examina und auch der vorher durchlaufenen Ausbildung recht hoch ist. Unabhängig davon, dass man natürlich alles verbessern kann, möglicherweise in Teilen auch entschlacken kann. Vor dem Hintergrund bin ich nach wie vor ganz offen gestanden ein Fan dieser Einheitsausbildung und würde es bedauern, wenn man die Anwaltsausbildung da früher abzweigen würde, in Anführungszeichen, eine Referendarzeit, die andere Seite kennenzulernen, die Staatsanwaltschaft kennenzulernen, die Richter kennenzulernen. Wer hat das in seiner Ausbildung? Das ist ein Luxus, den wir Juristen aus meiner Sicht da genießen. Es gibt nichts Schöneres als die Referendarzeit. Überall kann man reinschnuppern, man lernt die unterschiedlichen Berufsbilder kennen und sucht sich dann das aus, was zu einem passt oder eben auch die Möglichkeit aus, die man hat. Also vor dem Hintergrund beurteile ich das Ausbildungssystem nach wie vor für sehr gut und sage das auch meinen Studentinnen und Studenten in der Vorlesung, die diese Auffassung dann nicht immer ganz teilen. Sehen Sie da, was insbesondere jetzt auch mal, was das belastet ja die Studierenden, dass der Examensdruck bei den Juristen ja schon extrem hoch ist, dass dieses erste Staatsexamen, wo alles abgefragt wird, wo alles auf den Punkt abgefragt wird, dann doch diese entscheidende Bedeutung hat für den Karriereschritt. Um es offen zu sagen, man kann als Juristin und Jurist mit zwei Staatsexamina in einer Anwaltskanzlei anfangen und man verdient 3.000 Euro brutto und arbeitet 60 Stunden und man kann in einer internationalen Großkanzlei anfangen und arbeitet 70 Stunden für 160.000 Euro im Jahr als Berufsanfänger ohne Verantwortung. Das ist ja eine unglaubliche Schere, die es, glaube ich, in keinem anderen Fachbereich gibt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das hat natürlich einfach mit dem stark segmentierten Markt zu tun letztendlich. Im Bereich der Juristen und insbesondere der Anwaltschaft gibt es bei anderen akademischen Berufen nicht. Da ist halt die Spanne wesentlich geringer, weil letztendlich die Arbeitgeber nicht so unterschiedlich geprägt sind, wie das in der Anwaltschaft ist. Das kann ja der Einzelanwalt auf dem Land sein oder die internationale Großkanzlei, die unter ganz unterschiedlichen Bedingungen letztendlich auch Mitarbeiter rekrutieren. Insofern stimmt das und natürlich ist da gerade in dem Bereich dann die Examensnote auch das Differenzierungskriterium. Ne? Ich sage den Studierenden auch immer, dass die Berufsaussichten natürlich heutzutage aufgrund der rückläufigen Absolventenzahlen, des sehr starken Ersatzbedarfs, aufgrund der alternden Anwaltschaft eigentlich so gut sind wie seit 60, 70 Jahren für Absolventen, noch nie waren, aber nach wie vor natürlich die Examensnote dann das entscheidende Kriterium mit ist, wo man dann letztendlich einsteigt. Dass die Studierenden, dass der Nachwuchs natürlich das zunehmend vielleicht auch kritisch hinterfragt, hat auch natürlich etwas damit zu tun, dass es mittlerweile Alternativen gab, die es zu Zeiten, als wir studiert haben, nicht gab, also alternative juristische Studiengänge, Bachelor-Master-Studiengänge an Universitäten, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Man kann ja mittlerweile in Deutschland an mehr Hochschulen anders Jura studieren, als man an Hochschulen klassisch Jura studieren kann, wie wir das getan haben. Ich denke, das ist schon auch ein Thema für Gen Y, Gen Z, dass die zum Teil sich das schon überlegen halt. Also Dinge wie sozialer Aufstieg durch klassische Professionen vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielen, auch Gehälter nicht mehr die Anreizwirkung bei Teilen des Nachwuchses haben und dann natürlich sich die Frage stellt, investiere ich 10, 12 Jahre in eine juristische Ausbildung, wenn mich Jura interessiert, oder mache ich halt 4, 5 Jahre Bachelor, Master in dem Wissen, ich möchte ja vielleicht nicht Richter werden, ich möchte auch nicht Partner in einer Anwaltskanzlei werden. Da gibt es natürlich schon einen gewissen Wettbewerb zwischen den Studiengängen und die Zahlen in diesen alternativen juristischen Studiengängen, die nehmen schon zu auf. Nun gab man der FAZ vor einigen Jahren einen schönen Artikel von der Frau Bubrowski, der war überschrieben, wenn ich es richtig erinnere, irgendwie Jura studieren ohne Leiden. Das behandelte dann diese alternativen juristischen Studiengänge. Das ist dann letztendlich eine Frage, wir stehen ja als Juristen letztendlich im Wettbewerb mit vielen anderen Professionen in einem Absolventenmarkt, der demografisch bedingt letztendlich immer kleiner wird. Es gibt ja von Kienbaum vor einigen Jahren, gab es ja mal so eine schöne Aussage, in 20 Jahren werden 65% unserer Kinder in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt, also in Zukunftsberufen. Und da wird natürlich letztendlich der Wettbewerb der modernen Professionen, der klassischen Professionen um die geringere Zahl von Abiturienten immer intensiver. Und ich glaube, wenn man dann einfach sagt, wir machen es halt so, wie wir es seit 150 Jahren gemacht haben, kommt man wahrscheinlich irgendwann in Schwierigkeiten halt. Das kann man dann beklagen, aber so sind dann, glaube ich, die Realitäten auch.
Diese Ausführung gerade zu dem Kienbaum-Gutachten, ne, dass 65% in Zukunft in Berufen arbeiten, die wir heute noch gar nicht kennen, ist natürlich besonders relevant für die heutige Situation. Wir erleben einen eruptiven Wandel durch verschiedene Treiber bedingt, vor allen Dingen KI, was ja sozusagen in der Wahrnehmung der meisten Normalbenutzer seit letztem Jahr ja druckvoll in unsere Welt gekommen ist. Und man fragt sich so, und das wäre dann auch meine Frage schon an Sie, wenn wir mal gemeinsam in die Glaskugel gucken, wie werden vielleicht von denjenigen, der jetzt gerade Abitur gemacht hat und vielleicht im ersten Semester ist, in 7, 8 oder 10 Jahren überhaupt die Berufsbilder klassischerweise aussehen? Werden wir eher Prompt-Ingenieur sein oder Software sozusagen Entwickler? Oder werden da eben nach wie vor auch noch große Angebote sein, um so klassisch den anwaltlichen Beruf auszuüben, wie wir ihn bisher kennen?
Ja, ich denke, es wird halt immer einen relativ großen Markt für die klassische anwaltliche Tätigkeit geben. Ich sehe das aber auch gar nicht so dramatisch, weil das ja immer so wahrgenommen wird. KI frisst quasi die Anwälte. Man muss ja sehen, es stimmt, dass die Anwaltszahlen relativ stabil sind in den letzten Jahren. Das beruht aber eigentlich nur darauf, weil es halt immer mehr Syndikusanwälte gibt. Die Zahl der klassischen Anwälte, der niedergelassenen Anwälte ist rückläufig. Da haben wir seit 2017 schon 10% verloren bundesweit. Wenig in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg, in München und Berlin. Aber sehr viel in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, in ländlich geprägten Regionen. Da ist teilweise in den letzten 10 Jahren schon jeder 5. Anwalt verschwunden. Und der Markt als solcher wächst ja weiter, also Umsätze auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt wachsen und wachsen, die Zahl der niedergelassenen Anwälte geht zurück. Das heißt, wir werden auch als Anwälte KI brauchen, um diese Nachfrage letztendlich dann bedienen zu können in bestimmten Bereichen. Da, wo das sinnvoll einsetzbar ist, da, wo es dann so handmade wird oder maßgeschneidert sein muss, da wird KI in dem Sinne natürlich nicht helfen können. Aber für anderes Geschäft sicherlich. Und da wird es dann auch perspektivisch ohne solche Lösungen gar nicht mehr gehen, wenn der Zugang zum Recht halt noch gewährleistet werden soll für die Bevölkerung insgesamt.
Das ist ja auch ein typisch deutsches Lamentieren. Also die letzten 5 bis 10 Jahre hat man nichts anderes gehört, als wir finden keinen qualifizierten Nachwuchs. Und seitdem KI jetzt so seit 1, 2 Jahren oder insbesondere im letzten Jahr auf uns zugekommen ist, heißt es genau, wie Sie sagen, KI frisst Anwälte. Also da ist irgendwo der Mittelweg natürlich das Zutreffende. Herr Kilian, Sie sind auch im Vorstand, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, der International Association of Legal Ethics. Mhm. Und es ist ja immer schön, den Blick über die Grenze zu wagen und nicht nur die deutschen Juristen und Anwältinnen und Anwälte als Organ der Rechtspflege aufzufassen, worüber man ja weit streiten kann, ist ein weites Feld. Was machen Sie in dieser Association und wie gehen andere Länder mit dem Berufsrecht der Anwältinnen und Anwälte um?
Ja, diese International Association of Legal Ethics ist letztendlich ein internationaler Zusammenschluss von Personen, die sich mit Berufsrecht befassen, also Wissenschaftler, aber auch Praktiker. Also im Ausland gibt es ja auch dieses Phänomen der Legal Regulators, was wir so in Deutschland nicht haben, weil wir alles im Prinzip auf der Basis von Parlamentsgesetzen ja im Berufsrecht haben oder Satzungen des Berufsstands, aber es gibt halt gerade im Common Law sehr viele Legal Regulators. Und die schließen sich, haben sich zusammengeschlossen in dieser Organisation, um sich halt international über Berufsrecht auch auszutauschen. Stark Common Law geprägt, weil man da natürlich eine gemeinsame Basis letztendlich hat und viel schneller sprechfähig ist, wenn man sich über Entwicklungen unterhalten will, weil da einfach die historischen Wurzeln identisch sind. Das Civil Law ist aber da auch durchaus engagiert und zurzeit treibt natürlich die Organisation insbesondere das so um, was man Endangered Lawyers nennt, of Law, Angriff gegen Anwälte, auch von Regierungen, eine ungünstige Stimmung weltweit teilweise auch, was die Anwaltschaft betrifft, die versucht, Rechte zu schützen auch und das dann teilweise natürlich politisch kritisch gesehen wird. Das ist eigentlich so ein Thema, das da sehr intensiv zurzeit beschäftigt.
Da auch in der Diskussion, da würde ich gerne mal auch natürlich ein Mäuschen spielen, der Connex mit der Frage von Investoren in anwaltlichen Kanzleien diskutiert. Wir haben das ja ganz gut unter der neuen Trump-Ägide gesehen, dass das ja auch Machtkämpfe zwischen großen Kanzleien und Trump gab. Die Frage, wie viele Stunden die zum Beispiel in Millionenhöhe unentgeltlich der Trump-Regierung als Beratung zur Verfügung stellen mussten und so weiter. Eine sehr unschöne Diskussion und umgekehrt. Das ist ja jedenfalls ein Grundverständnis des Begriffs Organ der Rechtspflege, wenn der Rechtsstaat sozusagen in die Schieflage kommt. Das ist einerseits ja dann als einer der Hauptträger auf die Richterschaft, aber genauso auch auf eine engagierte Anwaltschaft ankommt. Und zum einen, je größer die Einheit natürlich wird, umso größer wird natürlich auch deren Abhängigkeit generell von der Wirtschaft. Aber wenn dann auch noch ein Investor dahinter steht, der zunächst mal völlig berechtigt auf Gewinnerwartungen schaut, wird das ganz, ganz profan möglicherweise den Opportunismus, das opportunistische Verhalten, was ja grundsätzlich rational ist, für ein Wirtschaftsunternehmen noch befördern. Werden solche Fragen auch diskutiert?
Ja, die Diskussion wird natürlich intensiv geführt, weil da so zwei Glaubenswelten letztendlich aufeinandertreffen. Ich war gerade letzte Woche in Hongkong auf einer Konferenz, wo auch sehr viel über Fremdbesitz und Investoren auch diskutiert worden ist und natürlich die Rechtsordnungen, die das kennen, teilweise seit 20, 25 Jahren, dann so etwas staunend dann wieder vor Vertretern aus Rechtsordnungen stehen, für die auch Deutschland letztendlich beispielhaft steht, wo man ja doch sehr skeptisch ist, was Fremdbesitz betrifft. Und die Kritiker, die sagen, naja, was hat es gebracht letztendlich, außer Investoren, ein Return on Investment, hat es jetzt dem Rechtssystem was gebracht, hat es dem Zugang zum Recht was gebracht? Das ist dann immer die Frage, die gestellt wird. Und Befürworter, die sagen natürlich, naja, wir haben halt all diese Probleme, die ihr in Deutschland dann immer so an den Horizont malt, die damit verbunden sein sollen, die haben wir eigentlich nicht erfahren. So dass man da im Prinzip so zwei Welten hat, die aufeinandertreffen, ne, die sich schwer vereinbaren lassen. Ne. Das ist ganz interessant, diese Diskussion dann immer mal zu verfolgen, wenn dann so Vertreter wirklich mal aufeinandertreffen und dieses Thema diskutieren.
Das ist ja dann auch im letzten Jahr vom EuGH entschieden worden, das ist ja rauf und runter gegangen, das wird sich ja bestimmt auch besonders beschäftigt haben. Ja, etwas artifiziell, aber völlig berechtigt, eben der grenzüberschreitende Fall produziert wurde, dass dann eben da Einbindung von Österreich eben ein Investor sich beteiligen wollte an der deutschen Rechtsanwaltsberufsausübungsgesellschaft. Das Urteil ist ja auch sehr kritisch zum Teil beleuchtet worden. Wenn Sie es vielleicht mal als Jurist beleuchten, ist das nachvollziehbar, die Diskussion und die Argumentation, die vom EuGH dort aufgemacht wird, wo ja im Ergebnis sozusagen jedenfalls, dass das Fremdbesitzverbot als vereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht angesehen wurde?
Genau, also eigentlich kann man ja sagen, der EuGH hat ja, wenn man so will, halt nicht entschieden, sondern hat nur gesagt, halt, ihr könnt es halt halten, wie ihr wollt, wie ihr das wollt auf nationaler Ebene. Wenn ihr es verbieten wollt, spricht da jetzt europarechtlich nichts dagegen. Bedeutet aber jetzt auch nicht, dass man auf nationaler Ebene jetzt ein Fremdbesitzverbot haben müsste. Gibt es ja auch nicht überall in Europa. Sodass letztendlich der Ball jetzt wieder beim deutschen Gesetzgeber oder je nachdem, wie es ausgeht, muss man mal gucken, wenn der Bayerische Anwaltsgerichtshof entschieden hat, dann möglicherweise beim Bundesverfassungsgericht liegt. Da muss man dann mal schauen. Gab ja auch schon Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur interprofessionellen Berufsausübung. Das ist ja eine Thematik, die sich nicht so ganz trennen lässt vom Thema Fremdbesitz, wo ja schon so gewisse Eckpfeiler eingeschlagen worden sind. Jetzt das Bundesverfassungsgericht im Zweifelsfall entscheiden würde, dass ja gerade jetzt vor wenigen Wochen gab es ja auch eine etwas überraschende Entscheidung zur Altersgrenze für Anwaltsnotare, über die sich viele überrascht gezeigt haben, wie das Bundesverfassungsgericht da dann entscheiden würde. Wahrscheinlich, ich glaube ja nicht, dass der Gesetzgeber da rangehen wird, wenn müsste das wahrscheinlich dann über Karlsruhe geklärt werden, denke ich mal, das Thema Fremdbesitz.
Also die Altersgrenze für Anwaltsnotare, ab und zu richtet sich das Bundesverfassungsgericht ja ganz einfach nach den tatsächlichen Gegebenheiten. Mein Vater war Anwaltsnotar in einem kleinen Ort im Sauerland und seine Kolleginnen und Kollegen mussten bis zu 20, 25 Jahre auf eine Notarstelle warten, obwohl sie alle Qualifikationen erfüllt haben. Heute ist es in demselben Ort so, dass eine Anwaltsnotarstelle das Notariat innerhalb von 2, 3 Jahren nach Anwaltszulassung vergeben wird, weil der Nachwuchs ganz einfach fehlt. Und ich glaube, das ist eines der Treiber gewesen, warum das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Altersbegrenzung ist nicht mehr gerechtfertigt. Ich möchte nochmal auf die interprofessionelle Zusammenarbeit zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, in der Zukunft deutlich wichtiger werden wird im anwaltlichen Berufsbild, wenn die KI die Rolle einnimmt, die wir im Moment erwarten, die sie einnimmt. Denn dann kann es natürlich in bestimmten Mandaten und in einer bestimmten Art von Mandaten Sinn machen, dass da ein Team zusammengestellt ist aus Juristinnen und Juristen und eben Computerexperten und Informatikerinnen und Informatikern. Sehen Sie diese Entwicklung auch? Das haben wir ja teilweise schon, dass an bestimmten Mandaten oder in bestimmten Mandaten, die von der Quantität her einen sehr, sehr großen Umfang der Bewältigung von Daten, von Fakten, von Sachverhalt haben, dass dort Programme geschrieben werden, auch vereinzelt für bestimmte ganz konkrete Mandate. Und dann die Informatikerin, der Informatiker jedenfalls gleichbedeutend ist mit der Juristin und dem Juristen, die mit am Tisch sitzen.
Ja, sicherlich. Also die Frage wird sich natürlich schon stellen, ob es dann so sein wird, dass solche, sag mal, ergänzenden Skills, die dann benötigt werden, ob die dann tatsächlich nur abgebildet werden können über die auf der Ebene letztendlich angestellter Kanzleimitarbeiter oder ob das nicht letztendlich auch so sein wird, dass die dann auf der Gesellschafterebene dann auch irgendwie abgebildet werden. Sicherlich, also das denke ich schon, das ist sicherlich einer der Bereiche, wo interprofessionelle Zusammenarbeit, und damit gemeint ist ja immer letztendlich interprofessionelle Vergesellschaftung, sicherlich eine treibende Rolle spielen wird. Die andere Frage ist natürlich, gerade jetzt im Bereich IT und KI, gibt es da dann möglicherweise auch eher noch Interesse von finanzstarken Investoren? Das ist ja die Diskussion, die geführt wird, wo es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Gibt es diesen Bedarf letztendlich an Kapital überhaupt in Kanzleien oder wird das überschätzt, sodass es da eigentlich gar keinen Use Case irgendwie gibt für Investoren in Anwaltskanzleien?
Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wohin sich das Dienstleistungsangebot hin entwickeln wird. Mhm. Denn wenn das jetzt auf dem Niveau stehen bleibt, wo wir sind, also dass man Schriftsätze macht, Verträge macht, Gutachten schreibt, wird das Invest eher überschaubar sein. Mhm. Wenn man sozusagen aber, wie ja viele aus der Legal-Tech-Szene, versucht jedenfalls in Anführungsstrichen weiterzudenken und sagt, okay, da wird so viel Unterstützung sein, ihr müsst da ganz anders dann sozusagen auch vielleicht in eine betriebswirtschaftliche oder strategische Beratung reingehen. Sind vielleicht Fragen, die jetzt nicht unmittelbar beim klassischen Anwalt aufschlagen, aber bei der Einheit, die eben auch steuerberatend oder wirtschaftsprüfend tätig ist, noch viel mehr. Dass dann sozusagen, wenn man Datengrundlagen braucht und Power, dass dann da vielleicht die KI-Unterstützung sehr viel größer ist, wobei meine ganz persönliche Auffassung ist, dass gerade die mittelgroßen Kanzleien, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, eher gut beraten sind, nicht zu schnell auf kleine KI-Produkte umzustellen, die nicht die Power haben wie die großen Large Language Models von OpenAI und so. Weil ich glaube, wenn das sowas Hausgemachtes ist, was nicht im Hintergrund die große Maschine hat, ein großes Risiko hat, dass es verbranntes Geld ist. Das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Aber vielleicht meine Frage jetzt, Legal Tech, Tech nimmt ja zunehmend auch Graubereiche der Rechtsdienstleistung und so weiter wahr. Natürlich auch mit Haftungsrisiken. Also ich denke jetzt mal ein ganz banales Beispiel, ein Vertragsgenerator. Oder wenn Abfindungen und so, das gibt es ja schon lange, Abfindungsheld oder das waren so die ersten Modelle, die noch gar nichts mit KI zu tun hatten, aber da drängen ja völlig neue Dienstleistungen auf den Markt. Braucht das eigentlich einer vergleichbaren Regulierung wie wir bei den freien Berufen? Also zum einen, wie wir zum Beispiel die Kammer haben, eine Art Kammeraufsicht, Punkt 1, und möglicherweise auch die Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung.
Was ja letztendlich noch ungeklärt ist, ist ab welchem Punkt das Ganze, was da stattfindet, dann möglicherweise halt kippt in eine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung. Das ist ja ungeklärt letztendlich. Solange wir da vor der Schwelle zur Rechtsdienstleistung sind, wird es wahrscheinlich schwierig, das in so einen regulatorischen Rahmen zu pressen. Aber wir sehen, dass er jetzt schon gerade letztendlich getrieben durch diesen Legal-Tech-Bereich, dass ja gerade den Legal-Tech-Anbietern KI-basiert auch arbeiten, ja jetzt zunehmend auch anwaltsähnliche Berufspflichten über das Rechtsdienstleistungsgesetz auferlegt werden. Und das gab es einen ersten Schub ja vor 2-3 Jahren. Jetzt gibt es aktuell wieder einen Gesetzentwurf, wo es dann darum geht, dass es zum Beispiel ein Umgehungsverbot geben soll, auch für diese Rechtsdienstleister ähnlich den Anwälten. Das gleicht sich so ein bisschen dann an. Das ist auch eine interessante Frage. Dann gibt es verschiedene Player, die dann doch alle dieselben, mehr oder weniger dieselben Berufsausübungsregeln haben. Das entwickelt sich so ein bisschen dann dahin, dass man faktisch eigentlich dann anfängt, die Rechtsdienstleistungen nicht mehr die Person zu regulieren, auch wenn es formal noch immer an die Person anknüpft. Aber letztendlich, wenn alle dieselben Berufspflichten haben, reguliert man eigentlich im Ergebnis dann ja die Rechtsdienstleistungen, nicht mehr die Person. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die schon kommt. Man kann jetzt bislang natürlich auch viele Fragen, man darf es jetzt auch nicht überhöhen, viele Fragen, die der Einsatz von KI aufwirft in rechtlicher Hinsicht, lassen sich natürlich auch mit den klassischen Instrumenten zurzeit noch beantworten, auch Haftung, was immer diskutiert wird, Verschwiegenheit und so, das sind alles Dinge, die schon mit dem bestehenden Rechtsrahmen zum Teil passend adressiert werden können. Es wird sicherlich auch neue Fragen geben, wo man dann auch überlegen muss, wo reguliert man dann. Bislang gibt es ja auch sehr viel, was den Einsatz von KI betrifft, eher so Guidelines oder so Softlaw, was man beachten sollte. Da muss man dann sicherlich überlegen, wo ist die richtige Ebene. Ne? Und wahrscheinlich denken wir Juristen dann sehr schnell danach, wir brauchen irgendwie eine Regulierung dann von, ich sag mal, KI, die juristisch eingesetzt wird. Aber wenn natürlich jetzt jeder Bereich anfängt, sich seine eigenen Regeln für KI irgendwie geben zu wollen, wird es irgendwann dann auch schwierig halt. Ne? Wahrscheinlich muss man dann doch eher auf einer Metaebene ansetzen und KI in irgendeiner allgemeineren Form regulieren, als dass wir dann irgendwie so Dutzende kleinerer KI-Regulierungen für jeden Anwendungsfall letztendlich versuchen zu etablieren. In der Medizin wird es ja KI geben, bei Ärzten, bei Anwälten, in verschiedensten Berufen. Und wahrscheinlich muss man dann doch versuchen, irgendwie allgemeine Grundprinzipien zu etablieren und gucken, was bleibt dann tatsächlich noch übrig, was man dann möglicherweise berufsspezifisch dann auch adressieren müsste.
Ich habe noch eine Frage an den Juristen gestellt. Ist sie eigentlich falsch gestellt? Ich stelle sie gleich wohl. Was können wir alle gemeinsam dafür tun, um die Bedeutung des Rechts insgesamt aufrechtzuerhalten? Ich mache mal konkrete Beispiele. Wenn ich mich mit jungen Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern unterhalte, das war neulich der Fall, dann sagten die mir, ja, ich plane eigentlich nach Shanghai zu gehen und da sind meine Karriereaussichten am besten. Ich breche es noch weiter runter. Eine Mitarbeiterin, die heute zum ersten Mal nach ihrem Urlaub wieder zurück ist und sie ist aus Hongkong zurück, berichtete, wie fantastisch es ist, in Hongkong pünktliche Bahnen zu benutzen, in Hongkong saubere Straßen vorzufinden, in Hongkong auch sicher über die Straße zu gehen. Und ich frage dann immer, ja, aber das ist doch dann der Preis, dass sie sich einer Diktatur unterwerfen. Und dann kommt die überraschende Antwort, ja und? Also die Entwicklung dessen, was wir Grundrechte nennen und die Bedeutung der Grundrechte, die in unserer Generation sicherlich vorhanden ist, die Anerkennung dieser Bedeutung, die scheint mir zu schwinden. In anderen Staaten schwindet die Bedeutung des Rechts sowieso, so weit sind wir Gott sei Dank nicht. In Deutschland hat das Recht nach wie vor seine Durchsetzungskraft. Aber diese eher so fast die emotionale Ebene, diese Anerkennungsebene, was bedeutet das eigentlich tatsächlich, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen, das scheint mir bei den jungen Leuten ein Stück weit verloren zu gehen. Und ist das etwas, wo Sie mit dem Institut für Anwaltsrecht für anwaltsorientierte Ausbildung auch entgegenwirken können. Da sitzen natürlich diejenigen, die Recht studieren. Und wenn die eine Grundrechtsvorlesung gehört haben, dann sind sie auch in der Regel begeistert von dieser Grundrechtsvorlesung. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir Juristinnen und Juristen uns auf die Fahne schreiben müssen insgesamt, dass wir Marketing fürs Recht machen müssen.
Ja, das denke ich schon. Ich glaube, die Beobachtung würde ich teilen, dass bei Schülern, jungen Studierenden in Teilen, das, ich sag mal, Interesse an politischen Zusammenhängen, dass das nicht mehr so gegeben ist und dann auch das Bewusstsein letztendlich, was ein politisches System, das vom Grundgesetz bestimmt wird, ist das für eine Errungenschaft, ist, dass dieses Bewusstsein nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie das vielleicht in der Vergangenheit noch der Fall war. Ne? Das sind ja ganz triviale Dinge, die man dann feststellt. Ne? Das ist nicht mehr so selbstverständlich, Tageszeitung zu lesen, ne? Und sich für solche Dinge auch in irgendeiner Form zu interessieren. Das ist, glaube ich, schon ein Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob die juristischen Fakultäten da die treibende Kraft sind. Also die Jurastudierenden, die sind ja in der Regel natürlich, haben sie die Studienwahl gleich getroffen, weil sie noch eine gewisse Affinität zu diesen Themen haben. Wahrscheinlich muss da an den Schulen dann auch ein bisschen mehr vielleicht noch passieren, um die Abiturienten, die Schulabgänger vielleicht da ein bisschen eher auf dieses Thema noch, für dieses Thema zu sensibilisieren. Als Hochschullehrer jetzt in einem sehr engen Bereich, man kann natürlich das dann zuspitzen in dem Bereich, in dem man selbst tätig ist, aber ich glaube, es ist letztendlich natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie ganz generell Legal Education, also Public Legal Education ist ja auch in vielen Ländern auch durchaus ein Thema. Das kommt bei uns in Deutschland, glaube ich, ein bisschen kurz, ganz generell. Das muss man schon sagen.
Ja, lieber Herr Professor Gillian, wir sitzen hier als Vollblutanwälte. Ja, wir lieben es, einseitige Interessenvertreter zu sein. Die Dialektik der außergerichtlichen, der gerichtlichen Auseinandersetzung, dieses helfen können, ja, wenn es sozusagen immer oder weil es fast immer einen Mehrwert gibt, den man dem Mandanten geben kann oder den man erreichen kann, umso schöner ist es, dass es eben seit diesen vielen Jahren schon das Institut für Anwaltschaft und den anwaltlichen Beruf gibt. Und deshalb sind wir auch so dankbar, Sie hier heute als Gast gehabt zu haben. Vielen Dank, lieber Herr Professor Killian.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.